Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk. Ein Zugticket buchen, die Verbindung checken, schnell in der App nachsehen, von welchem Gleis es losgeht. Für Millionen Menschen gehört das zum Alltag. Aber genau dieser Alltag ist gestört. Die Deutsche Bahn ist Ziel eines massiven Cyberangriffs geworden. Buchungssysteme, Auskünfte, der DB-Navigator, zeitweise ging kaum etwas. Die Rede ist von einer groß angelegten DDoS-Attacke mit Milliarden Anfragen pro Minute. Was bedeutet das technisch? Wer steckt hinter so etwas und wie verwundbar ist unsere digitale Infrastruktur? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und diese Fragen gebe ich jetzt auch gleich weiter. Wir sprechen nämlich jetzt mit Christoph von Gamm. Er ist Unternehmensberater für IT-Sicherheit und Strategie. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Schönen guten Abend, Herr Danowski. Ja, Sie haben es schon sehr gut zusammengefasst. Es war Stand heute, also 19. Februar 2026, handelt es sich da um eine DDoS, Distributed Denial of Service Attacke auf die DB-Navigator-App der Deutschen Bahn, also auf der Webseite bahn.de. Es hieß Fahrplanauskunft, Ticketkauf, Buchung und teilweise Statusinformationen waren dann halt stundenlang nicht oder nur ganz stark eingeschränkt nutzbar. Was jedoch der Zugbetrieb selbst, also das, was wirklich wichtig ist bei der Bahn, also Fahrplan, Signaltechnik, Zugsteuerung, Zugfunk etc., war davon nicht betroffen. Also man musste schon auseinanderhalten. Und ja, Ziel war offensichtlich die digitale Überlastung der Server. Also es war keine Ransomware, also keine Erpressung, kein Datenklau. Und also laut DB gab es auch keinen Hinweis auf kompromittierte Kundendaten. Also das ist die gute Nachricht.
Und was sagt Ihnen das über die Dimension des Angriffs, diese Störungen?
Also es war schon eine größere Dimension, also für deutsche Verhältnisse. Das ist gar keine Frage. Und es gab ja erstmal die massiven Störungen ab Freitag, 17. Februar nachmittags. Und dann erfolgten die Angriffe in Wellen mehrfach hintereinander. Und von Dienstagabend bis Mittwochvormittag, also 18. Februar, war es dann am schlimmsten. Und es gibt immer noch ein paar kleine Nachwirkungen und Einzelstörungen. Die BSI-Chefin Claudia Plattner hat diese Attacke ja als unglaublich breitbandig und nicht alltäglich in ihrer Größenordnung dargestellt oder auch bezeichnet. Und ja, viele Kunden konnten halt eben tatsächlich eben keine Tickets kaufen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber ja, abgesehen von den typischen Bahnstörungen gab es sonst keine Zugausfälle deswegen. Ja.
Welche Systeme sind denn bei so einer Attacke typischerweise betroffen? Und warum trifft es häufig genau eben Auskunfts- und Buchungssysteme? Ist es etwas, womit man doch einen gewissen Effekt und eine gewisse Aufmerksamkeit und doch ein gewisses Stresslevel erzielen kann?
Es ist so. Also es hat mehrere Effekte. Das eine ist, fangen wir mal an, wie die Attacke überhaupt funktioniert. Es ist so, dass eben Tausende bis Zehntausende gekaperte Geräte, also Botnets, oft IoT-Geräte, Computer, Smartphones, was auch immer, oder vielleicht irgendwie der Wäschetrockner, schicken gleichzeitig riesige Mengen an HTTP-Anfragen, also Seitenaufrufe, Suchanfragen, Buchungsversuche an die Zielsysteme. Und dann, wir reden über Milliarden Anfragen pro Minute, also das ist ein extrem hohes Volumen, was weit über normale Alltagsangriffe rausgeht. Und das Ganze erfolgte nicht als Dauerflut, sondern so richtig in stabilen Wellen. Und das macht es schwerer abzuwehren, da Abwehrmechanismen, zum Beispiel Rate Limiting oder CloudWAF, Traffic Filter und wie das Ganze alle heißt, nach jeder Welle kurz erholen können, bevor die nächste kommt. Ja. Also man kann das schon abwehren. Also die DB nutzt ja cloudbasierte DDoS-Schutzsysteme, wahrscheinlich Akamai, Cloudflare oder auch eigene Partner. Dann gibt es natürlich da Verkehrsfilter, Geoblocking, temporäres Rate Limiting. Also das hat schon geholfen, hat auch die DB gesagt, aber das konnte natürlich die Wellen nicht sofort stoppen. Das andere ist ja, warum trifft es Buchungsseiten gerade so stark? Das liegt auch daran, dass sie Buchungsseiten nicht einfach cachen können, wie jetzt sagen wir mal irgendwie so eine schnöde Webseite von Bild.de oder vom ZDF oder ich weiß nicht was. Das sind ja nur statische Seiten, mehr oder minder. Die können Sie wunderbar über Cloudflare cachen und so. Dagegen hier gehen Sie ja direkt in das Online-Transaktionssystem und da müssen Sie sehen, gibt es einen Sitzplatz und muss natürlich auch dann entsprechend der Bezahlaufruf und so weiter erfolgen. Und das ist nicht einfach so cashbar. Das ist, man kann nur rausfiltern, wer es dann ist oder sowas, ja.
Wie viel Know-how braucht man eigentlich, um so einen Angriff zu starten? Gerade so einen durchdachten, wie Sie gesagt haben, dass man eben Welle auf Welle und nicht eine große Lawine schickt.
Also es ist eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel Know-how, was notwendig ist. Wenn man mal das Ganze aufgesetzt hat, DDoS-Attacken und so, das ist nicht so schwer. Man muss sich halt eben koordinieren. Und ja, wohl eben halt auch eben viele Botnetze, also beziehungsweise Bots quasi im Voraus bereits dazu aktiviert haben. Das sind meistens eben kompromittierte Internet of Things Geräte oder so etwas, die teilweise einfach gekapert werden und dann umprogrammiert werden oder so etwas. Ja. Also es ist nicht so schwierig, aber es gibt natürlich schon bestimmte Aktoren, die da immer wieder mal benannt sind, ja, also die eventuell dafür in Frage kommen. Ja.
Da sind wir nämlich gleich beim Wer war es eigentlich? Weil wenn Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht so schwer, dann ist dieses theoretische Bild, dass da zwei Spitzbuben irgendwie in der Besenkammer sitzen und mit ihrem Hochleistungsrechner da sitzen, und das ist dann gar nicht so weit weg. Das ist ja auch die eine Vermutung, die es gibt, aber die andere, dass es halt eben hochprofessionell staatlich gesteuert ist. Welche Akteursgruppen sind denn Ihrer Meinung nach realistisch, wenn man von einer Attacke mit dieser Größenordnung spricht?
Also die Bild-Zeitung hat natürlich sofort gesagt, das sind die Russen, ist ja eh klar. Ne? Da sage ich mal Gemach. Weil es ist ein bisschen mühsam, dann jedes Mal auf die Russen zu zeigen, wenn der Kaffee irgendwie kalt ist oder es draußen schneit oder so etwas. Und wir sind ja momentan schon in dieser Situation. Aber es ist doch schon so, es gibt diverse geopolitische Akteure, die eventuell eine Rolle spielen können. Zum einen auch natürlich pro-russisch-aktivistische Gruppen. Zum Beispiel gibt es da eine Gruppe, die heißt No Name 057, Klammer auf 16, Klammer zu. Hört sich komisch an, aber die heißen halt so. Die haben politische Störungen und Propaganda sich auf den Schirm geschrieben. Da stellt sich die Frage, sind sie es diesmal? Normalerweise tun die sich sehr schnell melden. Also die claimen das dann sofort innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen. Also zum Beispiel haben die das dann auch, machen die das dann über Telegram. Haben das zum Beispiel bei den Olympischen Winterspielen jetzt gerade gemacht oder so. Und ja, momentan posten sie aber andere deutsche Ziele, zum Beispiel die S-Bahn Hannover, wurde mir von der KI gesagt, die Leipziger Gruppe, vmv.de und so weiter. Es ist also, die könnten es wahrscheinlich nicht sein. Aber es gibt natürlich auch noch andere, die eventuell dazu in der nahen Lage sind, sowohl chinesische als auch russische. Killnet gibt es da zum Beispiel, dann Shadow-Operationen, Fancy Bear, da ist es eine GRU-nahe Gruppe, heißt's, ja, ich würde momentan auch gar nicht dieses Whodunit zu sehr in den Vordergrund rücken. Es ist eher die Frage, wem nützt es was, wenn die Bahnseite nicht da ist. Und da stellt sich mir die Frage, nutzt es denn überhaupt den Russen, wenn die Bahnseite momentan nicht so geht? Also ich weiß es nicht.
Ja, die Motive hätten mich natürlich auch interessiert, generell. Also ob es jetzt die Russen waren oder nicht, aber wenn es eine Hackergruppe gibt, die sich als wo auch immer nah selbst verortet, was sind denn die Motive von denen? Hat das irgendwann mal einen sportlichen Reiz? Machen und nicht erwischt werden, Hit and Run sozusagen? Oder sind da wirklich auch politische Motive dahinter?
Ja, ich sehe eher kommerzielle Motive oftmals. Also wobei, da ist die Passgenauigkeit zu diesem Angriff nicht so richtig da. Also dass man einfach sagt, gut, wir drohen und wir wollen einfach Geld von euch, dass wir es nicht mehr tun oder nicht mehr so oft tun oder so etwas. Das ist einfach da die Situation, die sehe ich viel stärker. Natürlich den Menschen quasi, das Ticketing zu erschweren, nein, dann zahlen es halt keine Tickets, die Leute, also im schlimmsten Fall, aber fahren mit der Bahn tun es trotzdem. Also Deswegen sehe ich das einfach nicht so sehr. Es wäre das ein geostrategischer Aspekt wäre stärker, wenn die zum Beispiel tatsächlich die Bahninfrastruktur, die Weichensysteme oder so etwas lahmlegen könnten. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall.
Dann lassen Sie uns mal ganz kurz dabei bleiben. Welche strategische Bedeutung hat denn die Bahn als Teil der kritischen Infrastruktur Deutschlands? Und wie schmerzhaft oder gefährlich wäre das, wenn man das angreifen würde?
Ja, also ich bin jetzt hier kein verteidigungspolitischer Sprecher, aber es gibt ja diesen Operationsplan Deutschland, den die Bundeswehr vorgelegt hat vor einigen Monaten. Und da ist es ja so, dass die Idee ist, dass quasi eben ja am besten amerikanische Truppen irgendwo in Rotterdam oder so oder in Hamburg landen und natürlich dann eben Gerätschaft und auch Personal rüberbringen und das Ganze dann eben durch Deutschland durch in den Osten dann eben geschafft wird. Und das geht zum einen über die Straße, aber vor allem eben auch über die Schiene, weil keiner fährt eben diese Panzer irgendwie durch ganz Europa, weil die dafür viel zu teuer sind zu betreiben. Die werden eigentlich weitestgehend nur vor Ort dann eben eingesetzt. Außerdem ruinieren sie die Straßen. Also werden zum Beispiel schwere Gerätschaften fast immer mit der Bahn verbracht. Und da ist die Bahn seit eh und je, also seit eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg mit die wichtigste Verbindung für Kriegsvorbereitungen.
Kann es sein, dass so ein Cyberangriff auch nur der Stresstest ist, um zu schauen, wie schnell reagieren Sie da oder den Blick irgendwo anders hinzulenken, um dann was ganz anderes in den Blick zu nehmen? Ist das Taktik in diesem Metier, meine ich jetzt?
Ach, das kann natürlich Taktik sein. Also wenn es keine kommerziellen Motive hat, kann das natürlich ein Stresstest sein. Das kann genauso auch ein Stresstest nicht unbedingt eben jetzt vom bösen Feind sein, sondern eben auch von ganz anderen Gruppen, einfach um zu sehen, wie die Resilienz in Deutschland sich sowohl psychologisch als auch operationell strukturiert. Man kann da also nur im Nebel stochern momentan. Möglich ist es. Ich würde momentan sehr wenig an Optionen erst einmal ausschließen, aber und natürlich wäre ich jetzt Ermittler, würde ich auch in dieser Hinsicht genauer ermitteln. Und man muss dann irgendwie sehen, findet man einen Fingerprint der DDoS-Attacken, weil man zum Beispiel gesehen hat, dass bestimmte IoT-Systeme so verwendet worden sind wie vorher beispielsweise. Oder ist das was anderes? Ist das nur eine Hitchhiker-Situation? Ich kann es momentan nicht sagen. Also ich würde mich also nicht jetzt auf das Niveau unserer wunderbaren Medien begeben und gleich eben in die eine Richtung schauen. Das ist nicht zielführend.
Trotzdem rechnen Sie damit, dass solche Angriffe künftig häufiger und auch intensiver werden?
Ja und nein. Also es ist so, es gibt da so Untersuchungen, dass es unterschiedliche Methoden in der Cyberwahrnehmung gibt, beziehungsweise in den Cyberangriffen. Die Russen machen Cyberangriffe selbstverständlich auch, insbesondere in der Ukraine, aber eben eher so punktuell, wohingegen beispielsweise die Ukrainer gegenüber den Russen eine sehr, sehr durchdachte Cyberangriffsstrategie haben. Das heißt, sie schwächen erst beispielsweise den Gegner von der Cybersituation her, um ihn danach dann tatsächlich auch noch militärisch zu schwächen. Und dazu gab es Untersuchungen tatsächlich auch durch eine sehr, sehr bekannte Masterarbeit in Deutschland. Also, ja.
Über die Cyberangriffe auf die Deutsche Bahn sprach ich mit Christoph von Gamm, Unternehmensberater für IT-Sicherheit und Strategie. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und einen schönen Abend.
Herzlichen Dank, schönen Abend auch.